Ah, das frisch geschwebelte Kölsch ist zurück und wir sind am Ende dann doch wieder auf die Stunde gekommen, ohne dass wir uns sicher waren, dass wir da jemals ankommen würden. Hallo Martin.
Hallo, ist wieder der Klassiker gewesen. Wir unterhalten uns kurz vor der Episode, was machen wir eigentlich? Und dann finden sich doch schon immer wieder Themen. Ich meine, am Ende ist immer noch Olympia, auch wenn wir die zweite Woche nicht mehr ganz so intensiv verfolgt haben wie die erste. Wir haben ein kurzes Bundesliga-Wrap-Up hinten raus auch gehabt, haben ein bisschen so über die Sportwelt gequatscht. Und deswegen, ja, also wieder runde Episode geworden.
Ja, ist, glaube ich, ein bisschen labernder geworden. Aber wir haben vor allem auch mit einer Scam-Warnung begonnen. Und da muss ich jetzt auch wirklich gerade noch mal ran. Weil letztes Jahr, ich weiß gar nicht, ob ich es hier im Podcast erzählt hatte, ich war in einem Club in Düsseldorf bei einer scheinbar Afterparty von Jason Derulo und wurde 5 Stunden lang vertröstet. Wirklich 5 Stunden lang standen wir da und haben gewartet, dass Jason Derulo in diesen Club kommt. Und derselbe Club wirbt gerade sehr aktiv auf Insta damit, dass am 28.02. Jason Derulo hier wieder in Düsseldorf unterwegs sein soll. Und es ist wieder genau derselbe Kram wie letztes Mal. Der spielt nämlich den Abend nicht nur ein Konzert in Köln, sondern ist auch bei einem anderen Club in Köln nochmal zur Afterparty eingeladen. So, und am Ende stehst du dann da 4 Stunden im Club und stehst dir die Füße wund, nur damit dir dann 35 Mal erzählt wird, ja, er kommt gleich. Jason Derulo ist schon in der Haus, nur damit die nächste Stunde doch wieder nichts passiert. Also wenn ihr jetzt zufällig demnächst in Düsseldorf auf eine Afterparty wollt, wo angeblich Jason Derulo vorbeikommt, spart euch das Geld. 40 Euro wollen die dafür haben, dass du da dann potenziell Jason Derulo niemals erleben wirst. Also lasst euch nicht scammen, liebe Freunde.
Das war der randomste Opener aller Zeiten. Aber
das
gut,
stimmt,
viel Spaß.
Stimmt. Aber ich muss die Leute halt warnen. Viel Spaß mit der Folge.
Der kommt an! Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götze! Was war das für ein Block? Monster! Und Touchdown für New England!
Naja, also wenn das ein Schiri ist, weiß nicht, Digga. Soll der Cornflakes 10 gehen, aber...
Noch ein!
Großartig! Vettel ist Weltmeister 2-10!
You have a timeout!
Mittlerweile ist es Mittwoch 17:57. Herzlich willkommen zurück zu einer frischen Folge von eurem geschwäbelten Kölsch. Das ist tatsächlich, glaube ich, der 4. oder 5. Anlauf, den wir versuchen, weil scheinbar eine höhere Macht nicht möchte, dass wir heute für euch aufnehmen. Aber die kann uns nichts bängt.
Nein, wir sind natürlich trotzdem für euch da. Also es wäre jetzt wirklich der perfekte Grund gewesen, um dann auch die Ausrede zu suchen und zu nutzen, weil es ist wieder einer dieser Tage, wo wir uns vor der Folge mal immer zusammengesetzt haben, drauf geguckt haben und gesagt haben, yo, so viel war jetzt nicht unterwegs. Ich versuche Martin gerade zu ragebaiten, aber das klappt gar nicht, weil er hat die letzten 3 Male probiert, den Podcast genauso zu eröffnen. In dem Sinne, wir sind hier trotz aller Widrigkeiten. Martin, wie geht's dir?
Wir haben uns durchgekämpft. Erstmal Grüße gehen raus an meinen Internetanbieter. Ich bin bei diesem roten Internetanbieter, vor allem der pinke Internetanbieter, hat mir, glaube ich, vor 2 oder 3 Tagen, beziehungsweise nicht mir, sondern Paula, einen Glasfaseranschluss angedreht und gefragt, ob wir denn jetzt zum pinken Internetanbieter wechseln wollen. Worauf ich dann auch gemeint habe, wir können gar nicht wechseln, ich stehe da jetzt erstmal für 24 Monate beim roten Internetanbieter drin. Super, vielen Dank, roter Internetanbieter, für wirklich ein WLAN, was mal funktioniert und mal nicht funktioniert. Aber ansonsten geht es mir gut.
Ich habe einmal kurz die Frage rein, weil ich zuletzt auch angeblichen Kontakt damit hatte. Wie haben Sie Paula einen Internetanschluss, einen Glasfaseranschluss angedreht? An der Tür?
Ja, die haben hier geklingelt.
Okay, crazy, weil also das ist bei mir auch passiert und ich bin mir nicht sicher, ob das legit ist. Also ich hatte auch so eine Staubsaugerverkäuferin in pinker Uniform bei mir vor der Tür stehen, die geklingelt hat und es ging da auch um Glasfaser. Und das sind Themen, da müsst ihr ein bisschen aufpassen, so, weil die sind wirklich gewieft. Und guckt mal, ihr musstet jetzt wahrscheinlich Adresse und E-Mail-Adresse und sowas angeben. Ihr habt hoffentlich mal noch keinen Vertrag unterschrieben. Dann schaut auch mal, von welcher Adresse die E-Mail-Adresse, von welcher E-Mail-Adresse die Mail kommt, die ihr dann bekommt. Weil das war bei mir schon echt äußerst sketchy und mein Vermieter hatte sich da dann auch eingeschaltet und die des Hauses verwiesen. Deswegen für dich und für euch da draußen natürlich auch Bildungsauftrag. Aufpassen, nur weil da jemand in Telekom-Jacke vor der Tür steht, heißt es nicht zwingend direkt, dass das legit ist.
Also nö, wir haben jetzt ja sowieso nichts gemacht, weil ich ihm dann, oder Paula eben gesagt hat, du, wir sind seit, oder wir sind jetzt erstmal für die nächsten 20 Monate auch an hier euren großen Konkurrenten gebunden. Deswegen, aber ja, ich, also finde ich auch schon irgendwie weird. Auf der anderen Seite, ich, wir hatten es dann auch diskutiert, also wenn das jetzt legit wäre und das sind wirklich Leute von der Telekom, ich glaube halt für die rechnet sich das sogar, weil der klappert einfach in einer Stunde 10 Mehrfamilienhäuser ab und wenn der eine nur dazu überzeugt bekommt, bei der Telekom einen Vertrag zu unterschreiben, dann hat die Telekom dem sein Stundengehalt ja schon wieder drin. Also so, ja. dumm das klingt, dass der quasi von Haus zu Haus zieht, wenn er wirklich nur ein oder vielleicht dann zwei überzeugend, ich glaube, Leute lassen sich schon auch für überzeugen. Ich würde jetzt mal sagen, wir als junge Generation, die guckt schon irgendwie, was für einen Internetvertrag haben möchte. Ich glaube, sobald du da irgendwie in die ältere Generation gehst, denen ist doch einfach nur wichtig, dass, keine Ahnung, ihr Internetfernsehen funktioniert und dass sie dann irgendwie mit ihren Enkeln noch FaceTime können und mehr brauchen die nicht. Und ich glaube, die nehmen das dann irgendwie dankend an, wenn da jemand kommt und sagt, ey, guck mal, jetzt haben sie hier schnelleres Internet und ihr alter Vertrag ist eh viel teurer. Deswegen, ich glaube, das Geschäftsmodell funktioniert sogar. Nichtsdestotrotz, genau das, was du sagst, da gibt es auch, glaube ich, einige, die da nichts Gutes mit dir vorhaben.
Ja, und also gerade, dass es dann jetzt bei dir passiert, also entweder spricht es dafür, dass es tatsächlich legit ist, oder es spricht halt dafür, dass es gerade eine Riesenscam-Masche ist, die unterwegs ist. Also einfach nur an alle da draußen, sollten euch Menschen an der Tür etwas andrehen wollen, unterschreibt keine Verträge. Also das ist, glaube ich, das Größte, was ihr nicht machen dürft, da irgendwas an der Tür zu unterschreiben, weil im Endeffekt, wenn Paula da jetzt ihre Unterschrift drunter gesetzt hätte, so, dann kann da ja sonst wer sein, aber im Zweifel hast du einen 24-monatigen Vertrag, wo du 2 Jahre irgendwas abstotterst, was du niemals bekommst. Also gerade das Internetthema, weil es halt jeden betrifft, ist auch, glaube ich, schon ein easy Ding. Also ohne da jetzt ja irgendjemandem was unterstellen zu wollen und liebe Telekom, sollte das alles legit sein, dann Entschuldigung ob des Scam-Vorwurfs, aber dann solltet ihr vielleicht auch nochmal über eure Herangehensweise nachdenken, weil wenn es da wirklich um was Seriöses geht, ey, schreibt mir halt einen Brief. So, das ist dann schon vielleicht ein bisschen legitimer. Aber ja, das war ein bisschen seltsam, aber interessant. Ich bin da gespannt. Mein Nachbar hat tatsächlich auch mit der Fachverkäuferin geredet und er hatte tatsächlich auch seine E-Mail-Adresse weitergegeben. Ich muss den mal fragen. Vielleicht hat er da genauere Infos. Aber ja, das decken wir dann in Zukunft auf. Ja, aber wie gesagt, war weniger sportlich unterwegs jetzt die letzte Woche, auch wenn Olympia ist, auch wenn Fußball Champions League jetzt wieder da ist, irgendwie war es dann doch so eine Woche, wo man zurückguckt und sich denkt, ja, viel geguckt, aber wenig gesehen.
Ich habe tatsächlich auch gar nicht so viel geguckt, wenn ich ehrlich bin, aber wir können ja gerne mit Olympia reinstarten, das habe ich in einem unserer 7 Anläufe vorher auch schon probiert anzuteasern. Ich fand die zweite Olympia-Woche, weil wir jetzt ja letzte Woche auch relativ viel über Olympia gesprochen haben, ich finde die zweite Olympia-Woche irgendwie nicht so interessant gewesen oder keine Ahnung, vielleicht fehlen mir jetzt auch so diese ganz, ganz großen Themen. So uninteressant in Anführungszeichen, dass ich gerade auch nochmal mein Handy aufmachen musste und mir dann quasi so ein bisschen durch meine Kicker-App mal durchgescrollt bin, was dann die letzten Male so passiert ist. Und also helf mir gerne weiter, wenn du gerade irgendwie so ein Leuchtturm-Event hast, wo du sagst, ey, okay, das war das Highlight letzte Woche bei Olympia, weil mir fällt jetzt auf den ersten Blick, und wahrscheinlich, wenn wir jetzt gleich anfangen, drüber zu reden, dann habe ich auch wieder 2, 3 Dinger, aber auf den ersten Blick fällt mir keins ein.
Nö, also die Teamwettbewerbe sind jetzt halt gerade auch viel unterwegs, ne? Also Eishockey ist losgegangen, sehr viel Curling, also das sind die beiden großen, wo man eigentlich immer was gucken kann, wenn man einschaltet. Und ja, natürlich auch ein paar Einzelwettbewerbe am Start, ne? Ich habe jetzt Slopestyle das Finale letzte Woche geguckt, die Big Air Finals sind unterwegs gewesen, Deutschland hat tatsächlich seine Dominanz im Eiskanal endlich wieder gefestigt, aber ja, es war dann schon, die erste Woche war intensiver, das Gefühl hatte ich auch.
Ja, ich finde, wir lassen das gerne mit dem deutschen Eiskanal anfangen, weil ich da gestern auch tatsächlich mit meinem Bruder schon drüber gesprochen habe. Ich finde das schon, also gib mir die Sportarten, wo Deutschland gut ist, hat halt irgendwie alles mit unserer altehrwürdigen deutschen Ingenieurskunst zu tun. Ne? So Schlitten bauen, das können wir gut und dann setzen wir da irgendwie Leute drauf und das soll 0,0 despektierlich natürlich sein. Aber es zieht sich halt schon irgendwie ein roter Faden durch. Stell dir vor, die Olympischen Spiele würden diese Rodel- und Skeleton- und Bob-Wettbewerbe nicht haben, was also mehr als eine olympische Sportart ist, natürlich. Aber wenn das rausfallen würde, dann wäre es auch ganz schön duster um unsere deutschen Medaillen bei Olympia.
Ja, das stimmt schon. Also, und vor allem, da haben wir auch schon ein paar jetzt liegen lassen, ne? Also die letzte Woche war dann gar nicht mal mehr so dominant, wie es dann auch in der Vergangenheit gewesen ist. Also ich glaube, im Zweierbob bei den Frauen haben wir was liegen gelassen. Ja, müssen wir jetzt nicht jede einzelne Disziplin durchgehen, aber also Italien hat mal was gewonnen und da merkt man dann schon, okay, gut, die anderen schlafen halt auch nicht und wir können uns nicht drauf ausruhen, aber ja, am Ende holen wir da unsere meisten Medaillen. Ich glaube, jetzt heute am Mittwoch ist tatsächlich auch nochmal ein Zweierbob bei den Männern unterwegs, wo Deutschland Platz 1, Platz 2 und Platz 3 belegt.
Na, den haben wir, glaube ich, sogar schon gewonnen, oder nicht? Ach. Oder nee, das ist heute Abend. Heute Abend ist das.
Ja, ich wollte gerade sagen. Aber es ist nur noch Formsache. Also da lief die Qualität.
Nee, Stornos war gestern Abend. Wir sind auch wirklich schlecht vorbereitet. Es war gestern Abend. Wir haben gestern Abend Platz 1, Platz 2 und Platz 3 geholt.
Okay, gut, weil ich dachte tatsächlich, gestern wären nur die Vorläufe gewesen, weil es gibt da ja 4 Läufe und heute würde der 4. kommen, aber ist ja auch egal. So, am Ende, die Medaillen flattern da dann schon rein für die Deutschen. Ja, und ansonsten Skispringen, aber viel mehr war dann auch nicht.
Ja, Skispringen sind wir verpfiffen worden, das habe ich tatsächlich auch live gesehen. Das war ja hier dieser Wettkampf, wo dann am Ende, glaube ich, noch 3 Springer oben waren. Es hat dann auch heftig angefangen zu schneien, Bedingungen waren nicht mehr gut und sie dann den Wettkampf quasi abgebrochen haben und dann das Resultat eben vor diesem entscheidenden Durchgang gewertet haben. Da war Deutschland mit 0,3 Pünktchen nur 4. Obwohl unser deutscher Springer, also Philipp Raimund in dem Fall, der ja auch schon Gold auf der Normalschanze geholt hat, schon springen durfte, einen Wahnsinnssprung gemacht hat. Und da hat man eigentlich gesagt, ja gut, für Silber hätte das sehr, sehr wahrscheinlich gereicht. So gab es dann quasi nur die Holzmedaille. Deswegen, da sind wir verpfiffen worden. Ansonsten habe ich...
Aber wie also lief das denn genau? So, weil ich hatte da auch mitbekommen, okay, es ist abgebrochen worden und Deutschland hat sich natürlich tierisch drüber aufgeregt, weil alle Wetterberichte auch gesagt haben, in 10 Minuten ist hier wieder freie Sicht. Und trotzdem wurde der Wettbewerb abgebrochen. Aber haben wir dadurch einfach weniger Sprünge gehabt? Also die genaue Herangehensweise habe ich gar nicht mitbekommen.
Also eben nicht dadurch weniger Sprünge gehabt, sondern sie haben dann quasi es war ja quasi das Teamspringen und dann ging dieser Wertungsdurchgang, in dem Deutschland schon gesprungen ist, aber eben noch 3 Nationen oben waren, der wurde dann nicht gezählt, obwohl Deutschland in diesem Durchgang, der dann hinten rausgenommen wurde, wirklich einen Top-Sprung gemacht hat. Und deswegen war es so bitter, weil wahrscheinlich dieser Sprung für Silber oder Bronze gereicht hätte. Und deswegen wurde der Durchgang dann quasi rausgerechnet und die Argumentation war, ja gut, sie haben halt schon extrem lange gewartet und die Sprünge wurden dann auch immer schlechter, weil die Bedingungen eben auch schlechter waren, aber so willst du natürlich nicht, dass du quasi durch irgendwie so einen Abbruch da deine Olympiamedaillen vergibst.
Nee, das stimmt. Also bodenlos schließe ich mich an, gebt uns unser mindestens mal Silber, will ich trotzdem haben. Ja, aber mein Gott, so das wird jetzt am Ende auch nicht über den Erfolg oder Misserfolg der deutschen Winterspiele entscheiden. So, ich glaube, jetzt müssen wir mal kurz nachgucken. Wo sind wir gerade im Medaillenspiegel? Weißt du es? Ich weiß nur, dass wir gestern auf Platz 8 waren.
Ich glaube, weiterhin irgendwie so in der Range. Ich muss mich aber erstmal auch als großer Medaillenspiegel-Hater äußern, weil ich ja dieses, gut, das ist jetzt auch wieder die Basic-Meinung, aber dieses bei Olympia zählen nur Plätze 1, 2 und 3 und wer Vierter wird, interessiert einfach nicht mehr. Oder wenn du ein Top-10-Ergebnis hast, interessiert das auch niemanden, weil eben alle nur auf diesen Medaillenspiegel gucken, der ja dann auch noch so aufgebaut ist, dass vor allem nur die Goldmedaillen zählen und die anderen Medaillen gar nicht so viel wert sind, weil wenn du jetzt mal nach der reinen Medaillenanzahl gehst, dann ist Deutschland auf der 4 mit 21 Medaillen.
Nee, und deswegen, Japan hat 22.
Ja, guck, die werden durch den Medaillenspiegel sogar noch mehr verzerrt, weil die eben auch nur in Anführungszeichen 5 Goldene haben. Deswegen finde ich wir rechnen jetzt im Medaillenspiegel und sagen dann quasi im Nachhinein anhand dieser 3, 4 Zahlen, ob das jetzt eine gute Olympiade, wobei Olympiade ist ja, jetzt kommen wir die ganze Klugscheiße, Olympiade sind die 4 Jahre zwischen den Olympischen Spielen, also ob es gute Olympische Spiele waren oder nicht, finde ich schon mal Schwachsinn. Und trotzdem, also erwischt man sich auch immer selber, wenn man dann quasi mal guckt, dann hofft man schon irgendwie, dass eine Medaille dabei rumspringt.
Ja, also es soll natürlich absolut nichts von der Leistung der anderen Athletinnen und Athletinnen wegnehmen. Keine Ahnung, jetzt zum Beispiel mal eine Ramona Hofmeister ist dann in so einem Ranking auch gar nicht mit drin, weil sie halt in ihrem Viertelfinale rausgeflogen ist, wo dann aber halt auch nicht mehr drüber geredet wird, dass die sich gerade krass zurückgekämpft hat, nachdem sie sich ihr Sprunggelenk im September, glaube ich, erstmal noch auseinandergeschraubt hat. War das halt schon eine herausragende Leistung so. Und da ist der Medaillenspiegel einfach nicht repräsentativ für. Das ist so, aber er ist halt derjenige, auf den man gucken kann und wo manifestiert wird, wer macht denn durch die Bank weg eigentlich die beste Arbeit. So, und deswegen, ich verstehe schon den Case zu sagen, jo, der Medaillenspiegel alleine reicht nicht, um die deutschen Olympischen Spiele zu beurteilen. Sie geben aber zumindest mal schon eine Einschätzung, okay, wo bewegt man sich auf internationalem Terrain.
Ja, und sie zeigen auch ganz klar, welche Nation mit Abstand die beste ist. Und das ist auch eine der Stories oder eine der beiden Storylines, über die ich auf jeden Fall noch sprechen möchte. Hast du von hier Johannes Klebo mitbekommen? Der Typ ist unfassbar. Ja, ist dieser norwegische Langläufer, der bei 5 Wettbewerben gestartet ist, alle 5 gewonnen hat, 5-mal Gold geholt hat, jetzt insgesamt bei 10 olympischen Goldmedaillen steht und damit der erfolgreichste Winterolympionike aller Zeiten ist.
Das ist ein Statement. Und vor allem halt diese 5 Wettbewerbe in Folge anzutreten, das finde ich halt das Beeindruckendste. So, weil du wirst in jedem Wettbewerb an deine absolute Leistungsgrenze getrieben und dann innerhalb von 2 Wochen es dann auch 5-mal zu schaffen, da nicht nur auf dem Podium, sondern direkt ganz oben zu stehen. Ich glaube, da verstehen die Leute im Zweifel gar nicht mal zwingend, wo die Leistung daherkommt oder was das für eine Riesenleistung ist. Weil ja, es ist überragend, 5-mal in Folge bei denselben Spielen tatsächlich die Goldmedaille zu holen.
Vor allem hast du das Reel gesehen, ich hoffe, du hast es gesehen, wenn nicht, muss ich dir angucken, wo er quasi mit Skia natürlich, weil es Skilangläufe, wie er diesen Anstieg, diesen Berg hoch sprintet, wo du sagen könntest, ey, wenn du da keine Ski dabei hast, dann kommst du da nicht so schnell hoch. Also wenn du jetzt einfach mal nur mit Schuhen da hochrennen würdest auf einem glatten Asphalt, dann ist das schon sackanstrengend und der macht das mit Ski und nochmal, ja, okay, Ski runterfahren, einfach, da bist du locker schneller. Aber rennt mal mit Skiern einen Berg hoch. Das ist, also, die rutschen ja. Du gehst ja mit einem ganz anderen Grip da in diesen Berg rein, wie wenn du jetzt mit Schuhen da hochrennst. Das ist, und Digga, wie der da hochfliegt, ist unfassbar.
Ey, ich werde dich testen, weil unser Skiurlaub steht ja jetzt. Das können wir vielleicht hier auch mal kurz einwerfen. Dauert auch keine 4 Wochen mehr, dann fahren wir zusammen Ski. Wir sind unterwegs nach Kitzbühel und dann will ich dich aber auch mal einen Berg hochrennen sehen. Ich habe die Ausrede, ich habe ein Snowboard.
Das Ding ist ja auch, also erstens, ich bin tatsächlich auch, also jetzt ist auch schon wieder, glaube ich, 2-3 Jahre her, aber ich habe früher tatsächlich auch mal ein bisschen Langlauf gemacht, immer dann quasi, also abwechselnd Alpin gefahren und Langlauf gefahren. Und das ist, also nochmal, es ist sackanstrengend, es ist wirklich unfassbar anstrengend. Und wir reden da ja von einfach nur in der Geraden laufen, einfach nur in der Geraden laufen und ein paar Kilometer machen. Und die rennen da ja wirklich Anstiege hoch und das ist ja auch, ich habe das mir einmal auch in Oberstdorf dann live angeguckt, im Fernsehen, und das ist ja dann häufig so, kommen diese Anstiege auch gar nicht so krass rüber. Also wie steil diese Berge sind, die da dann tatsächlich auch hochrennen. Das ist ja auch schon immer das, was ich bei der Tour de France auch immer erzähle. Wenn die im Fernsehen da den Berg hochfahren, denkst du dir, ja gut, mein Gott. Und dann stellst du dich wirklich mal an die Strecke und dann hat das irgendwie so eine Steigung von 10-15% und die denkst dir so, Digga, wie kommen die da mit dem Fahrrad hoch? Und ich glaube, bei den Skiern ist es genauso. Und nochmal, du hast das gerade schon gesagt, der Typ tritt in 5 Wettbewerben an und er gewinnt sie alle. Und er wird jedes einzelne Mal immer an sein absolutes Maximum gehen müssen. Jetzt ist am kommenden Sonntag noch der 50-Kilometer Abschlusslauf quasi. Wenn er das auch gewinnt, das hätte wirklich noch niemand jemals in der Geschichte geschafft, bei allen 6 Wettbewerben, wo du antrittst, 6-mal auch zu gewinnen. Und man muss es ihm fast zutrauen.
Ja, das klingt danach. Also da ist es dann Sonntag soweit. Aber also vor allem, wie du es auch gerade mit der Tour de France vergleichst, so, man würde es dann selbst probieren, so, und kommt dann da vielleicht irgendwie mit Ach und Krach dann diesen Berg hoch. Aber da muss man halt auch drüber nachdenken, gut, und die machen das gerade, nachdem die schon 10 Kilometer unterwegs waren. So, ja. Und dann ballern die da jetzt nochmal diesen Berg hoch, von daher auch da mad Respect davor, definitiv. Aber du hast gesagt, eine Storyline hast du noch, bevor wir Olympia zumachen?
Ja, wir müssen noch einmal über den großen Skandal dieser Olympischen Spiele sprechen, der sich auf der Curlingbahn abgetan hat. Hast du das mitbekommen? Mit diesem Touch-Skandal?
I didn't fucking touch it.
Und er tut's einfach, er zieht einfach durch, es im nächsten Spiel wieder zu machen. Also er hat es ja quasi geschafft, also wir reden über den kanadischen Curler. Ich glaube, im Nachhinein haben es auch die schwedischen Frauen gemacht. Oh, weiß ich gar nicht. Also da jetzt nicht drauf festlegen, aber er ist nicht der Einzige. Geht drum beim Curling relativ auch selbsterklärend. Du darfst diesen Curlingstein halt nur oben an diesem Griff da anfassen. Der wird wahrscheinlich auch irgendeine Bezeichnung haben.
Am Enkel.
Und der kann, Ja, und der Kanadier, so, man sieht das ja auch offensichtlich, man, bei Olympischen Spielen sind 1 Million Kameras da drauf gerichtet. Du siehst halt klar, wie er an diesem Stein danach noch ist und wie er ihm so einen kleinen Touch halt noch mitgibt. Und er erzählt irgendwas ja von, nee, ich bin nicht dran gewesen, und zieht dann halt auch einfach durch, das im nächsten Spiel wieder zu machen. Und er wird quasi wieder gespottet von den Kameras. Und wieder hat es aber keinen Einfluss auf das Game, wo ich mir wieder denke, wo ist der Schiedsrichter da? Also gibt es nicht irgendwie eine Instanz, die dann da irgendwie eingreift? Wir sagen immer, Videobeweis beim Fußball ist Kacke, aber da reden wir ja von einem relativ simplen Videobeweis. Du packst da die Kamera drauf und wenn du siehst, dass derjenige den Stein berührt, ja, dann zählt der Stein halt nicht.
Ja, vor allem halt in einer Sportart wie Curling, ne? Also ich glaube, es ist am Tag danach ja sogar bei einem deutschen Spiel passiert, dass da dann jemand den Stein berührt hat und die dann gesagt haben, jo, okay, hier eine Fairplay-Regelung im Curling, wir legen den jetzt dahin, wo wir alle gesagt haben, dass der lag und platzieren ihn da bestmöglich. So, es ist schon möglich, das dann auch zu rekonstruieren und gerade dann in einer Sportart, die... ja, jetzt nicht von großem Trash-Talk und Unfairness beherrscht ist es auch einfach dumm. So, da dann, im wahrscheinlich besten gebroadcasteten Wettbewerb, den sie jemals bei in dieser Sportart hatten, da versuchen, Regelbrüche zu begehen, aber naja, es ist schade, dass das die Story sein muss. Aber muss auch sagen, ich muss noch ein bisschen mehr Curling gucken, weil Olympia ist halt auch die einzige Möglichkeit, wo man Curling gucken kann. Ich wüsste nicht, wie sonst Curling organisiert ist. Ich kann dir nicht sagen, gibt es einen Ligabetrieb, wie oft trifft sich die Nationalmannschaft? Absolut keinen Plan, muss ich nochmal reingehen. Was war jetzt dein Lieblingswettbewerb zum Gucken?
Also mein Lieblingswettbewerb kommt sogar erst jetzt noch hinten raus. Ich finde hier dieses Ski-Cross, wenn sie quasi zu viert gleichzeitig den Berg runterfahren und dann wer als erstes unten ankommt, finde ich quasi immer die spektakulärste winterolympiadische Sportart oder so ähnlich. Die geht jetzt aber erst hinten raus los.
Ist olympische Sportart.
Geht jetzt aber erst hinten raus los. Ansonsten habe ich jetzt die zweite Woche auch tatsächlich einfach nicht mehr so viel geschaut. Deswegen ist vielleicht auch ein Grund, warum mir jetzt die ganz, ganz großen Storylines nicht einfallen. Was ich heute aber geguckt habe, stimmt, das kann ich noch einmal sagen, lief bei uns ein bisschen im Büro neben der Arbeit her. Heute Slalom bei den Damen gewesen, deutsche Lena Dürr nach dem ersten Durchgang auf Rang 2. Und dann fädelt sie wirklich also es ist unübertrieben, sie fährt aus dem Tor raus und fädelt direkt bei der ersten Stange ein. Das hat keine Sekunde gedauert. Keine Sekunde, der Kommentator konnte es nicht fassen. Du gehst los und du dachtest halt erst irgendwie, okay, es ist irgendwas Technisches oder so. Und sie fährt das erste Tor zu scharf an. Und beim Slalom ist es ja nicht so wie bei der Abfahrt, sondern du fährst raus und da kommt dann auch direkt das Tor. Das sind nicht irgendwie so 2-3 Sekunden, wo du erstmal Speed aufnimmst, sondern du gehst raus und musst halt direkt anfangen, deinen Rhythmus zu finden. Und sie fährt wirklich gegen das erste Tor. Und dieser Moment, wo sie checkt es auch selber gar nicht. Also sie steht dann da auch erstmal einfach eine halbe Minute und probiert zu realisieren, was da gerade passiert ist. Und das musst du dir mal vorstellen, man, die ist Zweite, hat eine Riesenmöglichkeit auf eine olympische Medaille und fädelt mit einem, also dann ist natürlich ein Leichtsinnsfehler, beim allerersten Tor ein. Und in einer Sportart, oder sagen wir mal so, die hat ja, wird Millionen Raps gehabt haben. Also wie häufig ist die schon einen Slalomkuss da einfach irgendwie runtergefahren in ihrem Leben? Und das war wirklich, das war herzzerreißend, Mann.
Ja, und vor allem, also weißt du zufällig, ob sie noch einen Wettbewerb hat oder ob es ihre einzige Disziplin ist?
Ne, jetzt auf jeden Fall auch nicht mehr. Also das war die letzte Chance.
Weil das ist halt auch echt das Bittere, ne? So, wenn dann dieser eine Fehler dich 4 Jahre kostet. Es ist ja nicht, dass er dich die Medaille kostet, sondern er kostet dich einfach die letzten 4 Jahre, in denen du genau auf diesen Moment hingearbeitet hast und weißt halt, egal was passiert, diese Chance kommt frühestens in 4 Jahren wieder. So, und dann weißt du halt auch noch nicht, was ist dann mit deinem Körper. So, deswegen, das ist schon, die Tragik, die dann hinter solchen Olympischen Spielen steckt. Hat sich auch ganz gut getroffen, dass die ganz, ganz großen sportlichen Highlights in der letzten Woche ausgeblieben sind, weil war ja auch ein bisschen Karneval unterwegs. Wir können mal einmal kurz ein bisschen off-sportlich einschieben. Wie hast du dein Karnevalswochenende verbracht?
Boah, ich habe tatsächlich nicht jetzt durchgezogen wie die ganzen Karnevals-Ultras von Donnerstag bis jetzt dann quasi Montag oder sogar Dienstag zu machen. Oder heute ist nichts mehr, ne? Dienstag ist...
Nee, heute wird nur noch Ascher gehört.
Ja, Chapeau. Tatsächlich hatten wir ja Donnerstag noch gemeinsam Sendung, da war Virtual Bundesliga, deswegen ist der Donnerstag für mich und ja auch für dich ausgefallen. Ja. Freitag habe ich tatsächlich dann, Also habe ich auch nichts gemacht, zumindest nichts Karnevalsmäßiges. Samstag war dann hier großer Eintracht-Sport- und Karnevalsspieltag. Da waren wir dann noch danach ein bisschen unterwegs, aber jetzt nicht so klassisch dieses, wir gehen jetzt Karneval feiern. Deswegen war ich eigentlich nur am Rosenmontag wirklich unterwegs. Aber da fand ich schön. Wetter war natürlich extrem bescheiden, also hat leider viel zu viel geregnet. Wir haben auch echt wenig vom Zug dann mit angeguckt, sondern sind relativ schnell in eine Location rein und dann hinten raus noch so ein bisschen Barhopping betrieben. Und dann haben wir uns ja auch noch ganz am Ende in einem Laden getroffen. Deswegen war mein Karneval eher, also war nicht ganz so extrem wie die letzten Male, aber hat mir jetzt auch irgendwie nichts gefehlt. Ich fand es trotzdem schön.
Wir hatten ähnliche Karnevals-Experiences tatsächlich. Also Donnerstag hast du es schon angesprochen, da konnten wir beide nicht. Freitag bei mir Arbeit angestanden, Samstag Opa Geburtstag gehabt, 85. Geburtstag, dann war ich da eingeladen. Sonntag hatte ich dann selbst Geburtstag.
Stimmt, ja.
Dann war Montag halt die einzige Option dieses Jahr, die ich dann auch spontan ergreifen musste, weil einmal Karneval macht dann ja schon auch Spaß. Aber ja, dadurch, dass das Wetter dann auch nicht gegönnt hat am Montag, war es nicht die volle Karnevals-Experience, die wir da dann erlebt haben jetzt dieses Jahr. Es ist aber halt trotzdem einfach das generell gute Gefühl, was sich dann im Rheinland breit macht. Und man dann zwischen Köln und Düsseldorf irgendwo dann ganz gut feiern kann. Du hast eher Düsseldorf gemacht, ich habe mir dann mal Köln angeguckt. Aber auch da Stadt und Zug eher tot gewesen. Also natürlich, ne, da sind dann viele Leute, die sich den Zug angucken, aber aufgrund des Wetters waren dann eher WG-Partys angesagt. Und deswegen war draußen gar nicht mal so viel unterwegs. Aber ich habe am Wochenende noch eine Sache gemacht. Ich habe das erste Mal in meinem Leben den Dunk-Contest am All-Star-Weekend geguckt.
Oho, erzähl mir mehr. Erzähl mir mehr.
Ich habe Fragen. Wann machen da die Leute mit, die man auch sehen will?
Ja, da hast du leider ein schlechtes Wochenende für den Dunk-Contest abbekommen. Es gab ja damals so den Prime-Dunk-Contest noch mit Zach Levine und so. Also ich weiß nicht, ob die Namen dir das was sagen, aber mittlerweile ist das leider nicht mehr so geil. Ich freue mich auf nächstes Jahr, weil jetzt nicht beim Dunk-Contest, aber gerade für den Dreier-Contest haben sich nächstes Jahr die großen Namen angekündigt. Also da meinten Curry, Clay, Damian Lillard, Devin Booker und wie sie nicht alle heißen, dass sie da dann alle nochmal vielleicht ein letztes Mal antreten wollen. Das ist tatsächlich, also da freue ich mich tatsächlich drauf. Und ansonsten, ja, ich weiß nicht, ob sie beim Dunk-Contest auch irgendwann nochmal durchziehen, dann wirklich auch die ganz, ganz großen Namen ranzuholen. Der ist ja, also immer noch, aber nee, diesmal kann ich nicht mal sagen, immer noch irgendwie unterhaltsam. Ich fand dieses Jahr den Dunk-Contest, ja, also es ist eine Farce. Es ist nicht mehr wirklich das, was es mal früher war. Den Dreier-Contest fand ich ganz okay. Das All-Star-Game an sich. Aber eigentlich möchte ich darüber gar nicht reden. Ich finde, die NBA hat da ein Riesenproblem, die NFL auch, weil es in der Theorie, und es gibt halt keinen Quick-Fix, in der Theorie ist die Idee schon geil, dieses All-Star-Weekend zu haben, aber du musst es halt irgendwie kompetitiv hinkriegen. Du musst es irgendwie hinkriegen, dass die ganzen Superstars Bock haben, da um was zu spielen. Und wie kriegst du sie dazu, da um was zu spielen? Natürlich irgendwie mit Kohle, aber wo kommt dann die Kohle her? Oder, also wie kriegst du da irgendwie Prestige drauf, damit Leute sich eben an diesem Wochenende anstrengen und dass das jetzt nicht irgendwie so ein Schaulaufen ist?
Ja, das ist natürlich die große Frage, ne? Also am Ende aber auch, wonach wird da überhaupt ausgewählt? Also ist es dann einfach, wer Ja sagt, der ist mit dabei? Oder was sind die Kriterien? Also es geht dann ja schon ein bisschen darum, okay, wer sind die besten Shooter und wer sind die besten Dunker dieses Jahr? Aber mein Gott, ein Ja Morant wird da gesessen haben und der lacht sich einen Arsch ab, wenn er den Dunk-Contest sieht.
Du musst ja All-Star-Weekend erstmal in zwei Kategorien unterteilen. Also einerseits Dunk-Contest und Three-Point-Shooting sind eigentlich einzelne Wettbewerbe. Die haben jetzt nichts mit dem All-Star-Game an sich zu tun. Ansonsten ist ja das All-Star-Game auch schon eine Auszeichnung. Also wenn du All-Star bist, dann ist das, jetzt nicht wie MVP, aber dann ist das eine Auszeichnung. Nee, die ist gewählt von Pressevertretern, aber eben dann auch von Liga-Zugehörigen und aber auch von den Fans. Also sind dann quasi die drei, die die All-Star-Awards verteilen. Aber hier, ob du jetzt beim Three-Point-Contest oder beim Dunk-Contest mitmachst, da musst du kein All-Star für sein. Da ist es, glaube ich, einfach so auf Einladungsbasis. Und leider machen halt die ganz, ganz großen Namen, zumindest beim Dunk-Contest, jetzt auch einfach nicht mehr mit. Aber ja, da muss sich die NBA irgendwie was einfallen lassen, um gerade diesem Wochenende und dann auch diesen einzelnen Wettbewerben wieder vielleicht ein bisschen Glanz zu verschaffen.
Und die andere Frage, die ich zum Dunk-Contest noch habe, wer war der Bre, der die ganze Zeit emotet hat? Also wirklich, der ist ja, der hat vor seinem Wurf dann die ganze Zeit schon gedanced, dann hat er seinen Dank verwandelt und danach auch die ganze Zeit nur am Dancen gewesen. Macht er das in den Spielen genauso?
Ja, jetzt weiß ich nicht, wer du meinst. Weil ich habe ihn natürlich nicht geguckt. Also ich bin mittlerweile auf dem Niveau, ich guck mir das All-Star Weekend auch nicht mehr an. Also vor allem, ich gucke das gar nicht mehr. Bei mir wird es auch tatsächlich auch nicht irgendwie in TikTok-Algorithmus reingespielt. Auch auf Twitter ist das ein totes Thema, weil so die NBA-Bubble beschäftigt sich ja selber nicht mal mehr mit dem All-Star-Weekend. Weil sie sagen, ja, was sollen wir da? Da wird nicht kompetitiv Basketball gespielt. Die Superstars haben da keinen Bock drauf. Und also verstehst du, was ich meine? Deswegen könnte ich dir nicht mal sagen, wer das jetzt war, wen du meinst.
Ich glaube, Keisha Johnson war es, der es dann am Ende auch gewonnen hat. Aber dann lassen wir das Thema aus ein, weil so relevant ist es dann ja auch nicht. Du hattest tatsächlich am Wochenende auch noch dein Eintracht-Debüt, oder? War es das erste Pflichtspiel, bei dem du für die Eintracht auf der Platte standest?
Es war tatsächlich das zweite Pflichtspiel. Das erste ist aber auch schon 2 Jahre her. Und das war damals eher auch nur so ein aushilfsdiagonales Ding. Und jetzt habe ich mein Debüt als Mittelblocker gegeben. Am Samstag gegen den Tabellenletzten durfte ich ran. Und es hat tatsächlich wirklich richtig Spaß gemacht. Also mir hat es wirklich ehrlich Spaß gemacht. Hat natürlich auch irgendwie damit zu tun, dass wir besser waren. Und ich hatte einen super Zuspieler, der hat mir tolle Pässe gegeben aus jeder Situation.
Wer war's?
Und ich habe mit Gergely zusammen gespielt. Mit dem habe ich davor auch noch nie zusammen gespielt. Hat ja früher sogar auch Bundesliga gespielt. Und dann auch einfach, ich hatte davor auch schon Bammel, habe ich auch im Stream gesagt, was mit meiner Schulter ist, ob das alles hält, aber da dann so dieses Gefühl dann auch zu haben, okay, da funktioniert alles und dann natürlich tut sie danach ein bisschen weh, aber während dem Spiel merkst du dann nichts und kannst dich da einfach irgendwie so ein bisschen dann auch auf den Sport konzentrieren, wenn man das Sport nennen darf. Deswegen hat es mir richtig Laune gemacht und wird mit Sicherheit nicht mein letzter Auftritt dieses Jahr sein.
Das heißt, wir sehen dich jetzt regelmäßiger auch bei der Zweitracht, bei der Content-Zweiten.
Hoffentlich. Also die Saison ist jetzt ja gar nicht mehr so lang, weil wir ja schon quasi im April dann fertig sind. Aber dann die nächste Saison, in welcher Liga dann auch immer die Zweitracht antreten wird, werde ich auf jeden Fall probieren, mich da in die Starting Six zu spielen.
Hast du, das ist nämlich auch meine Frage, so, weil Mittelblocker, hast du Jona rausrotiert? Ich hoffe wohl nicht.
Ich habe ihn tatsächlich rausrotiert in dem Sinne, dass er Jona, wie jetzt, ich glaube, das kann man auch ganz transparent sagen, Jona ja tatsächlich jetzt in die Dritte geschoben haben, nicht weil er so schlecht ist, Jona ist deutlich besser als ich, weil er einfach schon viel länger spielt, sondern weil die Dritte tatsächlich um den Aufstieg struggelt. Und dadurch, dass Jona jetzt relativ lange für die Zweite nicht gespielt hat, ist es so, wenn du, glaube ich, eine bestimmte Anzahl an Spielen eben nicht spielst, dann kannst du jetzt nicht den Verein wechseln, aber halt die Mannschaft innerhalb des Vereins wechseln. Und deswegen haben wir jetzt gesagt,
wechseln, ne? Weil also hoch geht ja immer, aber es gibt halt
genau
darin, wie du runter nach unten aushelfen darfst.
Was ja auch logischerweise Sinn macht, weil sonst könnten wir jetzt ja auch sagen, gut, wir ziehen, keine Ahnung, Yannick und Schnippe oder so von der ersten runter, die sollen ein Spiel für die Dritte machen, da einmal den Gegner verprügeln und dann steigt die Dritte auf. Aber du musst eben eine Spielpause machen und die kam bei Jona so oder so mit rein, ja. Weil er, keine Ahnung, auf Produktion war oder eben halt andere Termine wir bei den Spieltagen hatten. Und deswegen hat man gesagt,
kaputt. Also meistens ist da irgendein gerissenes Band oder eine gebrochene Rippe mit dabei.
Ja. Ja, und deswegen hat man gesagt, spielt Jona jetzt quasi die Saison in der Dritten zu Ende. Und ja, bei mir war es, das ist ja auch logisch, es war schon auch eher ein bisschen aus Content-Sicht, mich da jetzt mal reinzuschieben, aber mir hat es einfach auch wirklich Spaß gemacht. Und das ist ja dann auch, mein Gott, ich bin 1,93 groß, habe lange Arme. Also ich habe auch rein theoretisch physisch jetzt nicht so super schlechte Anlagen, um Mittelblocker in dieser, keine Ahnung, was war es denn jetzt am Ende, Landesliga oder so zu sein. Aber das Wichtigste ist halt, mir hat es wirklich Bock gemacht, mir hat es wirklich Laune gemacht, das war jetzt nicht nur so ein Content-Ding von wegen, ja, wir spielen gegen den Tabellenletzten, wir müssen irgendwie eine Storyline kreieren, Martin, spiel mal mit, ich werde das hoffentlich häufiger machen und dann ist ja das Schöne, es gibt ja 2 Mittelblocker-Spots, heißt, können Jona und ich auch zusammenspielen.
Wenn ihr dann mal zusammenspielt, dann komme ich auch vorbei zum Anfeuern. Also jetzt am Wochenende konnte ich dann natürlich nicht. Habe auch 1-2 böse Nachrichten bekommen, wo ich dann beim Tripleheader gewesen bin. Aber muss da dann sagen, 85 davon, Opa geht halt einfach vor. So, das sind dann irgendwo auch private Verpflichtungen, denen man dann hinterher sein muss. Das klingt doch schön, das klingt doch gut. Und das kann man sicherlich auch alles auf YouTube begutachten, wa?
Ich bin mal gespannt, ob ich da im Schnitt wieder verkauft werde von Dirk oder was er draus macht. Ich glaube, Video kommt irgendwie so die nächsten Tage. Aber wenn ihr dem Eintracht-Kanal folgt, dann, dann sollte das nicht an euch vorbeigehen.
Ja. Schön, dann verpasst ihr nichts. Aber ist auch ein gutes Thema, weil also du hattest es mir, glaube ich, mal einmal so irgendwie erzählt. Ich weiß gar nicht, ob wir das jemals im Podcast hatten, aber dass du auch sagst, so, yo, wenn meine Eltern mich damals nicht zum Fußball gesteckt hätten, sondern eventuell halt auch mal ein, zwei andere Sachen durchprobiert hätten, wäre da eine Karriere im Volleyball möglich gewesen? Also jetzt, wo du dann natürlich auch mit deiner deiner Expertise drauf guckst und jetzt deine ersten seriösen Spielminuten sammelst?
Ja, was heißt denn Karriere? Aber ich glaube, also damals haben, also das klingt jetzt auch wieder so falsch, meine Eltern haben mich ja nicht in den Fußball gesteckt, sondern ich habe ja auch einfach gerne Fußball.
Wolltest du halt Fußball spielen, ja.
Ich wollte gerade sagen, ich wollte einfach Fußball spielen und alle meine Freunde haben Fußball gespielt und ich würde das auch nicht missen wollen. Also ich hatte eine unfassbar gute Zeit früher im Jugendfußball. Aber ich glaube, wenn du als Kind sagst, ey, du bist irgendwie sportaffin und machst viel Sport und dann gehst du früher in so eine, in Anführungszeichen, Randsportart wie Volleyball rein und hast, keine Ahnung, die physischen Voraussetzungen jetzt wie ich, dann glaube ich schon, dass, oder rede mir ein, dass ich ein guter Volleyballer hätte werden können. Also wir reden natürlich jetzt nicht von Profiniveau, aber so in der ersten dann irgendwie mitditschen, warum denn nicht?
Ja, gut, und warum auch nicht auch Profiniveau, ne? So, weil selbst wenn du noch mit 10 oder 11 irgendwie angefangen hättest, ist ja nicht zu spät im Volleyball, um dann auch nach den Sternen da zu greifen. Hast du jemals was anderes probiert oder war es bei dir dann immer nur Fußball?
Nee, ich habe relativ früh Fußball angefangen, aber bei mir war das auch schon so, und wir waren eine Freundesgruppe, also haben alle Fußball gespielt.
Ja.
Und dann gab's eigentlich keine Alternative und einfach, also mir hat Fußball auch immer früher Spaß gemacht. Ist jetzt ja nicht so, dass ich mich einer von denen war, der zum Fußballspielen gezwungen wurde, weil seine Freunde ihn da immer mitgeschleppt haben, sondern ich war schon auch treibende Kraft damals und gesagt habe, ey, ich will Fußballer werden und also deswegen.
Ja, und vor allem waren ja auch die Annehmlichkeiten in der Stadt eigentlich immer nur auf Fußball ausgelegt, ne? So, weil, ach,
Digga, bei uns gab es auch nicht mal einen Volleyball. Ich glaube, bei uns gab es nicht mal einen Volleyballverein. Da hast du Fußball gespielt. Fußball und Handball. Handball ist bei uns tatsächlich auch noch relativ groß. Die haben, glaube ich, auch sogar mal in der dritten Liga gezockt, mein Dorf. Aber Fußball war bei uns immer die Nummer eins. Also.
Ja, und vor allem, es ist ja auch am einfachsten, ne? So, da gehst du dann eben raus und kannst auf dem Spielplatz zocken oder brauchst eigentlich nur eine Wiese und stellst zwei Schuhe hin und dann reicht's. Aber was war bei dir eigentlich Peak? Wie hoch hast du überhaupt mal gespielt?
Ich habe ja also auch nur Jugend gespielt.
Mhm.
Und da, was war denn die höchste Liga? Also ich war auch nie, also nie jetzt irgendwie sehr, sehr begabt. Ich habe auch immer bei meinem Jugendverein gespielt. Dann bin ja also auch nie irgendwie aus leistungstechnischen Gründen irgendwo hingewechselt. Ich weiß gar nicht, was das war. Also, ich nie Oberliga, wahrscheinlich irgendwie so eins drunter. Was ist das dann so? Landesliga, Verbandsliga. Aber dann natürlich auch so auf B-Junior-Niveau. Und ich war jetzt ja auch nie, habe ich ja auch, glaube ich, schon mal im Podcast erzählt, ich war jetzt auch nie der große geborene Kicker. Also halt immer Linksverteidiger. Mit einer Pferdelunge, Linksverteidiger. Auch manchmal ein bisschen, wenn es gut lief, wenn unser Capitano Sechser verletzt war, durfte ich auch auf der Sechs spielen. Aber also ich war jetzt auch nie so das Riesenballtalent, aber ich fand Fußball halt immer geil.
Ja, bei mir auch ähnlich, nur dass ich dann den Fehler gemacht habe, dass ich nie ehrgeizig genug war. Also ich habe mich nie getraut, mal höher überhaupt dann irgendwas zu probieren. Ich habe echt immer bei den, und es tut mir leid für alle meine ehemaligen Teamkollegen, die jetzt eventuell hier diesen Podcast hören sollten, aber ich habe echt immer bei den schlechtesten Vereinen gespielt, die es irgendwo gegeben hat. Wir waren meistens wirklich unterste Liga und da einer der letzten Plätze. So, und Trainer, Trainerin war dann halt auch immer Vater, Mutter von irgendjemandem. Ich hatte nie einen ausgebildeten Trainer. Ich hatte nie jemanden, der dann tatsächlich auch Fußball verstanden hat und mir das auch beibringen konnte. Und das ist was, das bereue ich tatsächlich.
Das große What-If in der Karriere des Bengt Kunkel. Wenn man dich mal richtig gefördert hätte, was genau dann da rausgekommen wäre.
Absolut. Die Dedication, die ich da und die Liebe, die ich in den Fußball reingesteckt habe. Nee, aber es ist ja auch einfach gut, ich habe mich dann auch dahingesellt und habe gesagt, so ja, nee, besser spiele ich nicht, zu mehr bin ich nicht berufen, dann spielen wir halt hier unten und mir geht es nur ums Kicken. Aber ich muss da schon sagen, da hätte ich schon ganz gerne in meiner Kindheit dann auch mal etwas ambitionierter gekickt, um da dann halt auch mal auf den Arsch zu bekommen, wenn man halt auch scheiße spielt. So, und das war bei uns dann doch relativ selten der Fall. Ich habe auch mal ein Jahr lang Tennis gespielt. Also, als ich dann keine Lust mehr auf den schlechtesten Fußballverein in der ersten Stadt, in der ich unterwegs war, ich sag jetzt nicht, wo es war, als ich dann da keine Lust mehr hatte, habe ich dann noch ein Jahr Tennis gespielt, dann sind wir aber auch nach Kiel umgezogen und dann war irgendwann auch wieder Fußball das Thema, weil ja, obviously ist aus mir auch kein Tennisspieler geworden.
Ja, gut. Dann lass einmal kurz, wenn wir beim Fußball sind, ich wollte vorhin schon einmal schnell die Brücke schlagen und kurz mit dir über den Kölner Karnevalsfluch reden. Der FC kann an Karneval scheinbar nicht gewinnen, das ging jetzt am Wochenende wieder weiter, habe ich mitbekommen, weil sie gegen VfB gespielt haben. Und da ist mir auch dieser Karnevalsfluch erstmal, weil ansonsten kriegst du das ja als normaler Bundesliga-Fan auch nicht irgendwie mit. Aber scheinbar ist das ein Ding, dass quasi zur wichtigsten Kölner Jahreszeit der Fußballverein nicht will. Ja, wieder knapp verloren in einem Spiel, was du nicht verlieren musst, fand ich, gegen Stuttgart. VfB mausert sich da oben irgendwie wieder fest. Ein Bundesliga-Ergebnis, über das ich mit dir aber trotzdem wirklich kurz reden möchte. Hast du, wir haben Hoffenheim schon mal gemacht, aber mir ist das jetzt am Wochenende wieder aufgefallen, die sind legit, Mann. Vor allem, weil ich finde, dass so dieses ganze Leverkusen, Leipzig und ich zähle da Stuttgart auch rein, das ist nicht das Level an Konstanz, was Hoffenheim aber jetzt Woche für Woche für Woche an den Tag legt. Und ich habe das letzte Woche schon eher so ein bisschen, oder vorletzte Woche, glaube ich, so ein bisschen belächelt und meinte so von wegen, ja, mein Gott, die gewinnen halt ihre Spiele. Aber nein, Mann, die gewinnen jedes ihrer Spiele. Und dann auch wirklich gegen keinen Fallobst und nochmal gegen die Bayern 5-1 auf den Deckel bekommen. Aber auch da haben wir schon gesagt, das 5-1 war eines der besseren Art. Und dann jetzt auch wieder so komplett unaufgeregt einfach zu Hause 3-0 gegen Freiburg gewinnen. Weißt du, Stuttgart müht sich so bis zur 90. Minute durch und Hoffenheim spielt das im Stile eines Top-Teams einfach runter.
Ja, und vor allem, ich finde den Zusammenhang zwischen diesen Ergebnissen Wahnsinn. Dass du halt die eine Woche wirklich gut spielst, aber 5-1 auf den Deckel bekommst von den Bayern und dann meldest du dich zurück und haust die Freiburger aus dem Stadion raus. Also ja. Freiburg hatte ja wirklich von vorne bis hinten keine Chance. Kramaric macht eine Bude aus 30 Metern, war aber vorher mit dem Gesäß im Abseits und dann hatten sie auch noch 1-2 Riesendinger, die halt alle reingehen können und dann sprichst du am Ende nicht mehr über ein 3-0 gegen Freiburg, was schon ein souveränes Ergebnis ist, sondern dann hast du auch schnell mal ein 4-5-6-0 und das, nachdem du letzte Woche theoretisch zumindest vom Ergebnis her mal deklassiert wurdest, also dass du dir dann 5-1 gefressen hast, so, und dass du davon absolut nichts in der Folgewoche siehst, das müht mir, glaube ich, den meisten Respekt ab. So, dass dieses Erwachsene und wir können das als Mannschaft hier auf jeden Fall rumreißen, auch wenn es eine Woche halt gegen die Bayern ging.
Jo, und also ich habe jetzt gerade auch nochmal nachgeguckt, während du deinen Take beendet hast, aus den letzten 10 Spielen nur gegen die Bayern verloren. Und wie gesagt, das Bayern-Spiel ist auch zu deutlich gewesen. Das ist kein klassisches 5-1 gewesen, wie die rote Karte, haben wir letzte Woche schon gesprochen. Also ich rechne tatsächlich fest mit Hoffenheim in der Champions League. Dann können wir einmal noch schnell über den BVB reden, die es auch irgendwie so still und heimlich wieder ganz gut machen. Jetzt auch gestern deutlich, oder was heißt deutlich, 2-0 gegen Bergamo gewonnen. Das sollte dann auch in der Champions League fürs Achtelfinale reichen. Und vor allem auch Champions League dahingehend wichtig, weil Deutschland wohl den fünften CL-Spot bekommen wird.
Ja, also sieht aktuell ganz gut aus, aber da fließt noch ein bisschen Wasser den Rhein runter. Ne? Also da müssen wir erstmal schon noch schauen, dass wir jetzt Leverkusen und Dortmund auch durch die Playoff-Runde durchbringen in der Euroleague. Müssen wir da auch noch auf die Freiburger hoffen, die jetzt die Playoff-Runde skippen, die im Achtelfinale wieder einsteigen. Ja, aber also es sieht erstmal ganz gut aus, dass es diese 5 Plätze gibt. Sind auch gute Nachrichten für Frankfurt und Freiburg, die jetzt haben abreißen lassen im Kampf um eben diese Plätze, weil Platz 7 und 8 potenziell dann halt auch noch international werden für die deutschen Vereine. Und bei Borussia Dortmund zieht sich halt auch einfach weiterhin durch, dass es auch wieder kein schönes Spiel war. Ne? So, du gewinnst 4-0 gegen Mainz, aber 3 Tore davon fallen nach Standards. Borussia Dortmund hat sich ein bisschen von Arsenal London inspirieren lassen und die ballern jetzt wirklich den Fünfer zu. Also die neue Eckstrategie, wo Buschi und Schmiso auch schon eine Regeldiskussion aufmachen wollten, dass Borussia Dortmund halt einfach alles, was sie haben, in den 5-Meter-Raum reinstellen und dann knallen sie eine Flanke rein und im besten Fall ist da halt Gyrassi, der den Ball reinmachen kann. So, ja, da werden halt die Mannschaft irgendwie Mittel gegen finden müssen und das wird nicht über Regeln entschieden.
Aber ich finde es, also wir können einmal jetzt ein bisschen spezifisch über diese Eckpartei-Taktik sprechen. Ich als Fan eines Vereins, der wirklich respektlos mit Standardsituationen umgeht, mittlerweile, wenn VfB eine Ecke hat, ich denke nicht mal dran, dass wir daraus ein Tor schießen könnten, wirklich. Und wir haben auch, wie jeder andere Bundesliga-Verein, irgendwelche Standardtrainer. Es funktioniert einfach nicht. Und ich finde wirklich, gut, ich bin weit weg, da jetzt irgendwie ein großer Standardexperte zu sein, diese Variante, du packst einfach 7-8 Mann in den 5-Meter-Raum, haust das Ding auf den kurzen Pfosten und irgendein Kopf wird da schon irgendwie reinkommen, ist die beste Variante. Hört mir auf mit irgendeinem Reingelaufe und dann stellt ihr euch zu 5 an den Elfmeterpunkt. Nein, pack sie alle in den 5-Meter-Raum, schlag das Ding auf den kurzen Pfosten und du, also ich möchte, dass da irgendwann jemand mal Statistiken und Zahlen erhebt. Ich sage, das ist mit Abstand die effektivste Eckenvariante.
Ich glaube auch, das ist die effektivste Eckenvariante, die es vor allem auch jemals gegeben hat. Also, weil Borussia Dortmund, auch die waren jetzt die letzten Jahre nicht für ihre Standards bekannt. So, da hast du auch nicht gedacht, oh, Dortmund, die kommen da, da müssen wir aufpassen, die sind so gut aus dem Spiel. Die sind so gut über die Standards. Und die haben sich dann natürlich international inspirieren lassen, so, aber mein Gott, das ist halt eine Entwicklung im Fußball. Und es muss ja nicht mal nur der Kurze sein. Wenn du ihn auf den Langen schlägst, ja, wie will der Keeper denn da hinkommen? So, wie will er denn da hinkommen, wenn hinter ihm 4 Zweikämpfe geführt werden? Es ist nicht schön, bin ich auch bei anderen mit dabei, die dann auch sagen, okay, gut, weiß ich jetzt nicht, aber es muss am Ende auch nicht schön sein. So, das ist part of the game. Lasst euch halt in der Defensive was einfallen. Wie auch immer das dann aussehen kann, da habe ich jetzt auch nicht die Lösung für, aber ich werde dafür auch nicht bezahlt, um diese Lösung zu haben. Ich bin gespannt, wie sich das Thema weiterentwickeln wird. Find's aber mal gut, weil es tatsächlich eine Entwicklung ist. Weil ich da wirklich jetzt mal von außen auch drauf gucke und sehe, okay, gut, da passiert aktiv was und gehört zum Sport dazu.
Also, liebe Bundesligisten, ihr habt es zuerst gehört. Schlagt eure Ecken einfach nur kurz oder lang in Fünfer, packt da 7-8 Mitspieler rein. 2 sollen noch hinten bleiben für die Absicherung und ich verspreche euch, eure Standardquote wird nach oben gehen.
Absolut, absolut. Dann gab es gestern leider noch ein Aufregerthema in der Champions League für euch, wahrscheinlich vorgestern, weil Vinicius Junior dann leider tatsächlich nochmal rassistisch beleidigt wurde. Und man kann von dem Typen halten, was man will, aber das hat halt im Fußballstadion einfach nichts zu tun. Und du siehst halt wirklich, wie der Spieler von Benfica Lissabon da sein T-Shirt über den Mund zieht und ihn dann angeblich 5-mal als Affe bezeichnet. Das Problem an der ganzen Situation ist halt, dass man es ihm nicht nachweisen kann, so dass es keine Sprachaufnahme davon gibt, wie er Vini als Affen bezeichnet. So, wenn da irgendwas rauskommt, ey, ganz ehrlich, dann verbannt diesen Typen vom professionellen Fußball, weil das hat nichts auf dem Fußballfeld verloren.
Ja, wird halt wahrscheinlich wieder leider nichts passieren, aber ich meine, du hast die Bilder ja gesehen, Digga. Der geht da hin und zieht sich sein Trikot über den Mund, was soll er ihm sonst sagen? Also, ja. Und warum sollte Vini denn auch sonst so reagieren? So, und ich nochmal, wir sind beide, glaube ich, keine Fans von Vini und der Torjubel, den er da macht vor der Eckfahne, ja, ist dumm, muss er nicht machen. Aber das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Wie viele Idioten ich auf Twitter wieder gesehen haben, die da irgendwie wieder geschrieben haben, ja, selber schuld, hat doch wieder provokant gejubelt, soll jetzt nicht rumheulen. Von wegen, Digga, das kannst du nicht miteinander vergleichen. Also da frage ich mich dann auch immer, sind wir als Gesellschaft wirklich so hängen geblieben, dass wir das dann immer legitimieren und sagen, ja, der hat doch auch provoziert und dann jetzt stellen sich alle wieder auf seine Seite. So, Digga, da ich mir auch so, ihr habt wirklich alle den Schuss nicht gehört.
Ja, das ist so. Also da muss man sich am Ende leider jedes Mal wieder dann auch mit den Opfern solidarisieren und leider halt auch nur aus dem Grund, weil wir uns leider immer noch über diese Themen unterhalten müssen. Also die haben im 21. Jahrhundert absolut nichts mehr verloren und es ist schade, dass man auch an so einem Champions League Dienstag dann halt doch wieder darüber reden muss, obwohl eine deutsche Mannschaft ihren Sieg einfahren kann, obwohl auch das Spiel zwischen Monaco und PSG super interessant war. Also das Ding geht 3-2 aus und Paris kommt zurück nach einem 2-0 Rückstand, aber am Ende siehst du dann halt trotzdem nur, okay, die ganze Medienberichterstattung dreht sich dann doch wieder um dieses Thema. Ich bin es langsam wirklich einfach leid. So, ich verstehe nicht, warum, wie das in den Köpfen der Menschen noch so verbreitet sein kann. Aber naja, das ist ein anderes Thema. Nochmal kurz zum Abschluss, gucken wir mal rüber auf die Formel 1. Erstmal nächste Woche.
Ich habe noch bevor du mir mit Formel 1 Testfahrten kommst und alles, ich habe noch eine letzte Abschlussfrage. Ich finde es natürlich respektlos, wie du einfach über das 5-2 von meinem geliebten türkischen Fußballverein Galatasaray Istanbul drüber gehst. Mit meinem guten Freund Abdu. Ich möchte dir einmal die Frage stellen, was glaubst du, wie viele TikToks, und nochmal, ich schau mal vorneweg, ich gönne dem Mann seinen Hack, ich gönne dem wirklich alles, macht's gut, er rage-battet auf einem Niveau, das hat man noch nicht gesehen, ich möchte dich trotzdem fragen, wie viele TikToks hat Abdu seit diesem Spiel gestern Abend hochgeladen?
Boah, also wenn ich jetzt aus Content-Creator-Brille drauf gucke, sage ich dir eins, wenn ich aber weiß, dass der Typ bekloppt ist, wahrscheinlich so 10.
Er hat 16 TikToks hochgeladen, Bengt. 16. Er redet über jeden Spiel, er ist wirklich, also, und ich habe sie mir natürlich auch alle 16 angeguckt, weil, wie gesagt, ich gönne dem Mann seinen Hack, aber es ist wirklich, es ist einfach schön. Er liebt jeden Einzelnen. Er hat, glaube ich, auch einen TikTok über die Mitarbeiter bei Galatasaray auf der Geschäftsstelle gemacht, wo er eine Minute drüber spricht, was die für einen Top-Job gemacht haben, dadurch, dass Gala jetzt 5-2 gegen Juve gewonnen hat.
Aber weiß man, wie gut der Typ tatsächlich vernetzt ist? Also wie er dann auch wirklich weiß, wie es hinter den Kulissen abläuft? Oder ist er
nein,
halt
überhaupt
einfach
nicht. Nein, ja, okay. Der ist einfach ein Fan. Der ist einfach ein. Natürlich hat er die, glaube ich, alle mal getroffen irgendwie, weil er ja mittlerweile auch eine Reichweite hat. Aber ja. Er ist einfach Fan. Er ist einfach Fan von einem Fußballverein und macht das natürlich auf eine sehr, sehr provokante Art und Weise, aber ich finde einfach auf eine sehr, sehr unterhaltsame Art und Weise. Und da muss ich natürlich gestern schmunzeln, hab mir dann, weil es geht ja dann so los und dein TikTok-Algorithmus geht einmal los, dann guckst du dir das Video ganz an, dann merkt die App, oh, der guckt sich das Video ganz an, hier, komm, wir spielen dir direkt das nächste rein, und dann bin ich mal auf seinen Account gegangen, weil ich so dachte, hä, das ist jetzt doch schon das nächste Abdu-Video, und hat einfach 16 Videos gepostet, aber gut, sei ihm gegönnt.
Ja, das stimmt. Nun gut, dann nerve ich dich jetzt aber noch ein bisschen mit der Formel 1, weil es tatsächlich gerade ein bisschen Diskussionsbedarf gibt, bevor die Saison überhaupt losgegangen ist. Also allen voran ist Max Verstappen, der Hype-Train-Führer, gegen die neuen Regularien. Aber es scheint generell auch nicht ganz so beliebt zu sein, was da jetzt gerade unterwegs ist, weil dann doch sehr viel über die neuen Regeln diskutiert werden muss. Weil es sich angeblich nicht mehr anfühlt wie Formel 1 fahren. Also es geht sehr viel mehr um Energiemanagement, das Überholen soll schwieriger geworden sein. Natürlich mit einem neuen Regelwerk muss man sich erstmal an die Autos gewöhnen, aber ich glaube schon, dass das ein Thema ist, was uns nicht nur die Saison, sondern dann jetzt halt auch die nächsten 4 Jahre begleiten kann.
Ich habe nur diese Diskussion von Verstappen mitbekommen, der eigentlich in einem relativ normalen Interview einfach gefragt wurde, so als Basic-Frage, und wie fühlt sich das neue Auto an? Und Verstappen ja dann so meinte, ey, hat mit Formel 1 nichts mehr zu tun, fühlt sich mehr nach Formel E an. Und trotzdem finde ich, ist das eine Diskussion. Ich weiß, du wirst jetzt wahrscheinlich sagen, ja, in diesem Jahr wird sie nochmal exzessiver geführt. Aber hast du das nicht irgendwie jedes Jahr, dass am Anfang die Leute sich über die Autos aufregen? Und also zumindest für mich klingt es nach einem wiederkehrenden Muster. Musst du mir jetzt aus Formel 1-Brille sagen, ob das dieses Jahr dann irgendwie extremer ist?
Ja, es ist schon extremer. Also, dass sich jetzt auch kollektiv so viele dazu äußern, dass es dann doch problematisch ist, das ist schon neu. Also, ich glaube, alle 4 Jahre hast du halt neue Regeln, die Autobauer vor neue Herausforderungen stellen. Und wie sich das am Ende halt auf der Strecke niederschreiben wird, so, das kann jetzt keiner sagen. Also, man kann natürlich gessen, dass man sagt, okay, gut, überholen wird vielleicht ein bisschen schwieriger, aber wer weiß, wie sich das dann am Ende auch halt auf die Dauer des Rennens auswirkt. Ne? Also da muss man dann erstmal schauen. Gibt viele Experten, die da ihre Meinungen zu haben. Ich bin da jetzt wahrscheinlich auch nicht prädestiniert dafür, euch hier einen Experten-Take zu geben, aber alleine, dass es so viel Diskussionspotenzial gibt, und weil es halt eben auch ein bisschen mehr ist als in den vergangenen Jahren und auch zu den vergangenen Regeländerungen, bin ich da schon gespannt, so wie sich das dann am Ende halt auch äußern wird. Dass da alle dann eher weniger happy sind. Weil es ist nicht nur Max Verstappen, auch ein Fernando Alonso. Gut, der guckt auch aus einer anderen Brille drauf. Aber finde ich schon geil, wenn er dann da steht und sagt, ja, damals in den 90ern und frühen 2000ern, das war noch die Formel 1.
Ja, damals die guten alten Zeiten.
Ja.
Ich muss ich dir ja nicht erzählen, dass ich da der Falsche drum bin, mit dem du da jetzt drüber diskutieren kannst. Ich glaube, am Ende wirst du schon, und wir haben ja schon relativ viel drüber gesprochen, dass ja eigentlich gar nicht mal so schlecht ist, wenn vielleicht wieder ein bisschen neue Spannung und eben durch diese neuen Regeln ein bisschen frischer Wind reinkommt, dass sie das jetzt alle kacke finden. Ja, am Ende, wenn es am Ende spannender wird, nehme ich das in Kauf. So.
Ja. Ja, das stimmt. Und das Schöne ist, ich habe mir jetzt die ersten von den ersten drei Testfahrten, die bis heute zum Mittwoch passiert sind, also ich glaube, heute waren sie wieder unterwegs, da habe ich mir zumindest mal ein bisschen was angeguckt und muss da schon sagen, es macht auf jeden Fall schon wieder Laune auf die Saison und man muss sich nicht an ein neues Fahrerfeld gewöhnen, weil man kennt inzwischen wirklich fast jeden Fahrer. Lindblad ist, glaube ich, der neueste oder der einzige Rookie jetzt dieses Jahr. Die anderen haben alle schon Erfahrung, die anderen saßen alle schon mal in einem Cockpit.
Okay, jetzt habe ich doch nochmal eine allerletzte Abschlussfrage. Gib mir mal deinen Prozentsatz an Deutschen, die sich Testfahrten bei der Formel 1 reingucken. Und das soll nicht despektierlich an meinen. Ich gucke mir auch VfB-Testspiele an und muss da immer Hate eingestehen. Aber Testfahrten bei der Formel 1, ich sage, da bist du bist du auf jeden Fall im 1%-Bereich an Deutschen, die sich das reinziehen.
Nicht mal. Also vor allem, du kannst ja auch die Zahlen einschätzen. 1% würde immer noch bedeuten, 800.000 Leute haben sich das angeguckt.
Ja, okay, Storno, also, ja, Storno.
Viel zu viel. Ich glaube, es ist jetzt dieses Jahr ein bisschen...
Glaubst du, es gibt 1.000 Leute, die sich das in Deutschland angucken? Gibt es 1.000 Leute, die sich die Testfahrten der Formel 1 angucken?
Ja, doch, auf jeden Fall. Ja? Dafür hat die Formel 1 eine zu große Fanbase. Und dieses Jahr erst recht, eben weil es halt diese ganzen Diskussionen gibt, eben weil sich ein Max Verstappen da hinstellt und die sehr, sehr schlagzeilbare Aussage trifft, das ist wie die Formel E auf Steroiden. Und dann interessiert es die Leute, okay, gut, wie sieht's denn dann eigentlich aus? Also, es ist am Ende natürlich total irrelevant. Also versteht mich nicht falsch, also für die Teams ist es eine super, super wichtige Phase der Saison, weil die Teams jetzt halt erstmal ihre Autos kennenlernen. Für dich und mich ist es auch extrem langweilig. Ich wollte halt nur mal einmal ein bisschen auch Expertenmeinung und Experteneinschätzung dazu hören. Und dafür ist es dann halt auch ganz gut, lebt aber auch viel mehr gerade vom Drumherum, als von dem, dass sie dann tatsächlich auf der Strecke unterwegs sind und ihr Auto das erste Mal austesten.
Gut, dann ey, wenn ihr die Formel 1 Testfahrten auch guckt und ich euch damit jetzt allen Unrecht getan habe, vielleicht gibt es ja Tausende von euch da draußen, die Formel 1 Testfahrten gucken, dann entschuldige ich mich an der Stelle und gut. Dann glaube ich, sind wir aber trotzdem auch durch für heute.
So ist es. Und in dem Sinne, macht's gut. Und Martin wird jetzt verwundert gucken, aber ich sag's euch jetzt hier nochmal, geht nicht zu Jason Derulo.